Bevor ihr die siebte Folge unseres Podcasts Selbsthilfegruppe Politik hört, geht doch einfach mal auf Twitter und sucht Selbsthilfegruppe Politik und lasst ein kleines Follow da. Warum? Weil wir euch in Zukunft ein bisschen mehr in die Folgen einbinden wollen. Ein paar Umfragen machen, ein paar Stimmen einsammeln. Das würde uns freuen, wenn ihr euch da beteiligt und wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst und ein bisschen eure Meinung zu den Folgen sagt. Einfach auf Twitter gehen, Selbsthilfegruppe Politik suchen und ein kleines Follow da lassen. Wir überlegen uns inzwischen auch schon mal was wir mit Leuten machen, die kein Twitter haben. Da kommt bestimmt im neuen Jahr eine Option. Ja, und außerdem brauchen wir noch neue Mitglieder. Warum denn eigentlich nicht, wenn ihr euch schon mal gedacht habt, zu dem und dem Thema könnte ich eigentlich auch mal was sagen oder das und das, was ich mir da denke, das sollte auch mal jemand hören, dann kommt doch einfach in die Selbsthilfegruppe Politik. Keine Sorge, ihr müsst auch nicht unbedingt SPD-Mitglied sein oder überhaupt Mitglied irgendeiner Partei. Alles, was ihr mitbringen müsst, ist politisches Interesse und den Wunsch, euch zu einem bestimmten Thema mal zu äußern. Ja. Die Schwellen sind ganz niedrig, einfach eine kleine Direktmessage an Selbsthilfegruppe Politik auf Twitter dalassen oder unsere E-Mail-Postfach nutzen. Das findet ihr, wo immer ihr auch unseren Podcast hört. Ja, und wir freuen uns dann mit euch zusammen, vielleicht mal einen Podcast aufzunehmen, euch als Gast zu empfangen oder sonst wie mit euch in Interaktion zu treten. Scheut euch also nicht und wir hören uns dann. Jetzt viel Spaß mit der siebten Folge von Selbsthilfegruppe Politik.
Hört ihr eigentlich, dass mein Mann hier im Hintergrund kocht?
Es knistert ein bisschen, aber es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Authentizität.
Okay.
Ich habe auch einfach schon mal auf den roten Knopf gedrückt, nur dass ihr okay. Das wisst.
Okay, Lumperei. Ich sehe es gerade. Okay, ja. Na dann fangen wir an.
Wir haben nämlich schon angefangen mit der siebten Folge von der Selbsthilfegruppe Politik. Wir haben eine kleine Nikolauspause gemacht letzte Woche, weil wir oder nur wenige von uns Zeit hatten und irgendwie ein bisschen, glaube ich, alle so ein bisschen eine Pause brauchten. Und jetzt sind wir wieder da und wir dachten heute eigentlich, reden wir doch mal über den Brexit oder sowas Belangloses. Aber wir wurden von der Realität überholt und deshalb können wir heute weder über den Brexit reden, noch über unser anderes Lieblingsthema Fußball. Denn wir hätten heute ja echt gerne berichtet, warum eigentlich der Trainer vom BVB jetzt gefeuert wurde. Das habe ich nämlich gerade aufs Handy als Push-Meldung bekommen, wo ich mir manchmal so denke, ja und? also an die Macher der Tagesschau-App und der Apps von ZDF und WDR und hast du nicht gesehen, bitte nochmal nachschärfen, welche Eilmeldungen wer bekommt, weil mich interessiert sowas nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die das interessant finden. Aber wir haben heute alle gespannt wieder nach Berlin geguckt und uns gefragt, was kommt diesmal dabei raus? Und irgendwie ist es ja nicht mehr ganz so überraschend, was da, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber man hat immer schon von der Berichterstattung in den Tagen vor den Verhandlungen eigentlich ein ziemlich klares Bild, was hinterher rauskommt, oder? Also, ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, ob sich das geändert hat oder ob das nicht vielleicht immer schon so war und man das jetzt nur anders wahrnimmt. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, sie konnten gar nichts anderes mehr machen, als den Lockdown zu beschließen. Es war bei mir noch so ein bisschen die stumme Hoffnung, dass sie das vielleicht halt doch schon am Montag machen. Ich weiß, das spricht viel dagegen. Aber jetzt ist es der Mittwoch geworden, also wir haben von Mittwoch an, das ist jetzt der 16. Dezember, bis zum 10. Januar dann wieder den zweiten richtigen Lockdown in Deutschland. Lockdown oder wie der Franzose sagt, hahaha. Geschäfte bleiben zu, Schulen werden wohl zu machen und wie ganz schlimm, haben wir gerade schon drüber geredet, Katharina, Friseursalons machen auch zu, ne?
Ja, ein ganz massives Drama für meine Mutter tut sich da auf. Wir haben uns heute deswegen schon herzlich gestritten, dass ihr Friseurbesuch halt irgendwie nicht so wichtig ist wie die Tatsache, dass ihre Enkelkinder sie nächstes Jahr noch in den Arm nehmen können, weil sie noch lebt. Und ja, bezüglich der Tatsache, dass man das vorher immer schon alles da so eine grobe Ahnung hat, Ja, ich persönlich fände es aber schöner, wenn die Regierungschefs der Länder das erstmal ein bisschen mehr intern klären würden und nicht immer jedes, ich fordere übrigens dies und jenes über die Presse spielen, weil das passiert ja aktuell. Da werden ja CDU-interne Wahlkämpfe oder CDU-CSU-interne Wahlkämpfe halt mal eben über die Presse und auf dem Rücken der Corona-Regeln ausgetragen. Und das finde ich dann halt eher suboptimal, weil man hört im Vorfeld irgendwie 8 verschiedene Forderungen aus 8 verschiedenen Bundesländern, von denen sich die Hälfte ungefähr ähnelt und die andere Hälfte total absurd ist. Und dann einigen sich die Bundesländer angeblich auf etwas und 12 bis 24 Stunden später beschließt das erste schon wieder aus der Reihe zu tanzen, was ich persönlich halt nur so semi-vertrauenserweckend finde. Also ich hoffe inständig, dass es diesmal dabei bleibt, dass man sich einig ist und sich das nicht bis morgen früh wieder einige anders überlegt haben. Und ich persönlich bin auch sehr dankbar, dass es erst ab Mittwoch ist, weil uns so ein kleines bisschen mehr Vorlauf bleibt, uns darauf vorzubereiten, dass wir dann einen Monat mit den Kindern zu Hause sitzen, ohne Zugang zu irgendwas zu haben, außer Lebensmitteln. Das bedeutet, ich für meinen Teil werde halt auf jeden Fall nochmal Bastelmaterialien horten. Denn irgendwie muss ich die Kinder ja bei absolutem Mistwetter, bei uns ist fast nur Regen und Nebel, einen Monat lang zu Hause beschäftigt kriegen. Und auch mein Mann hat so wenigstens nochmal die Möglichkeit, in der Berufsschule 2 Tage lang abzuklären, wie das jetzt eigentlich alles genau funktionieren soll mit dem Homeschooling, wie sich die Lehrer das denken. Die haben alle nochmal die Möglichkeit, Fragen zu klären. Ich weiß, dass der One auf die Geschäfte befürchtet wird und ich ahne auch, dass er passieren wird. Aber ja, ich kann halt nur so aus Familiensicht sagen, ich bin sehr froh, dass wir 2 Tage Puffer haben, um uns auf das einzustellen, was uns dann da bevorsteht.
Daniel, wie sieht es denn bei euch aus? In Österreich ist ja, glaube ich, die Stimmung gerade anders. Du hast gesagt, ihr lockert gerade wieder. Hab ich das richtig verstanden?
Wir haben schon gelockert tatsächlich. Also ich glaube, die Lockerungen sind am 7. Dezember in Kraft getreten, obwohl wir Inzidenzwerte, was eine ziemlich absurde Situation ist, finde ich. Aber das von dem her, ich wollte eigentlich sagen, ich finde es gut, dass Deutschland jetzt schon diese strengeren Maßnahmen setzt, weil Österreich hat diese Maßnahmen wesentlich später mit höheren Fallzahlen gesetzt. Und dann kam es eben auch zu dieser Situation, dass man alles schon wieder aufgesperrt hat, obwohl die Fallzahlen noch auf einem sehr hohen Niveau waren. Doch die Fallzahlen haben sich zwar deutlich gesenkt, aber zum Beispiel in den Spitälern sind die Kapazitäten nach wie vor ziemlich ausgelastet. Und ich finde auch zum Lockdown jetzt in Deutschland, ich finde das ziemlich absurd aus meiner österreichischen Sicht, dass hier der Föderalismus so ausgeprägt ist. Das ist Hier wird eigentlich nach den persönlichen Befindlichkeiten eines Ministerpräsidenten entschieden, nach intransparenten Kriterien, ob es zu strengeren Maßnahmen, wie es für Bayern geplant ist zum Beispiel, kommt oder nicht. Ich finde, hier soll es klare Kriterien geben, die von einer Expertenkommission bestimmt werden, die sich zum Beispiel am R-Wert orientieren, am Inzidenzwert oder an den Spitalskapazitäten. Kapazitäten, aber nicht an irgendwelchen Befindlichkeiten von einzelnen Bundesländern oder von einzelnen Landesverbänden irgendwelcher Parteien. Ich finde, das ist nicht wirklich zielführend. Das zeigt auch wieder mal sehr gut, wo der Föderalismus nicht wirklich seine Ziele erreicht.
Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Man hatte sich ja am Anfang mal auf den Inzidenzwert von, ich glaube, 50 war es, geeinigt. Den
Ja,
ja,
50.
ich glaube, wenn ich das heute richtig gesehen habe, Bautzen ist bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von 640 oder sogar ein bisschen drüber. Ja, und trotzdem gelten da meines Wissens nach zumindest die gleichen Regeln wie überall sonst auch. Was halt schon, also Sachsen schließt ja schon ab Montag alles. Deswegen war bei uns in Sachsen-Anhalt letzte Woche schon ein bisschen Alarmstimmung angesagt, weil man dann natürlich Angst hatte. Also Leipzig und Halle ist ja quasi fast eine Stadt, könnte man ja sagen. so dicht wie die beieinander liegen und wie die vernetzt sind verkehrstechnisch, dass man hier natürlich Angst hatte, wenn in Leipzig alles zu ist und auch die Schulen zu sind und die Leute nicht zur Arbeit können, dass sie dann ab Montag alle fröhlich nach Halle fahren zum Einkaufen. Und deswegen hat natürlich auch unsere Gesundheits- und Sozialministerin da Druck gemacht und hat halt auch gesagt, das kann nicht das Ziel sein, dass bei Sachsen dort völlig berechtigt, also ich meine, die Werte dort sind halt höllisch im wahrsten Sinne, seinen eigenen Weg geht, dass wir dann hier das Problem haben, dass eben aus genau diesen Risikogebieten mit diesen hohen Inzidenzwerten die Leute dann ins benachbarte Sachsen-Anhalt zum Shoppen fahren. Thüringen würde es ja genauso treffen. Und deswegen bin ich da schon ganz froh, dass man da heute eine gemeinsame Linie immerhin gefunden hat. Und ich hoffe inständig, dass sich morgen auch noch alle daran erinnern, dass sie sich heute einig waren.
Ja, aber so wie ich es verstanden habe, ist zum Beispiel Sachsen nicht jetzt irgendwie aus seinem Kurs rausgegangen. Also Sachsen würde Montag, glaube ich, immer noch zumachen. Und ich kann das super verstehen mit dem, dass man sich als Einzelperson vorbereiten möchte auf Schulschließungen und dass sich Geschäfte vorbereiten möchten, dass sie, wenn sie geschlossen werden. Nur sind wir mal ganz ehrlich, der fast 30.000er Tag, ja, mit fast 30.000 Neuinfektionen, der war, jetzt bin ich mir unsicher, der Mittwoch oder der Donnerstag letzte Woche und der Tag mit den meisten Toten pro Tag mit 590. Das war auch, glaube ich, der Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag letzter Woche oder der jetzigen Woche. Und aber die Zahlen sind ja vorher schon wieder nicht mehr stagniert. Ja? Also ungefähr anderthalb, fast zwei Wochen lang war ja das Narrativ, der Lockdown Light hat irgendwie so halb gewirkt. Die Zahlen sind stagniert auf einem 20.000er Niveau, was die täglichen Neuinfektionen angeht und einem ungefähr, weiß ich nicht, 100er Niveau, 120er, 130er Niveau, was die sogenannte 7-Tage-Inzidenz angeht. Das Problem war ja aber immer schon, dass das Schwanken der Infektionszahlen über die Woche hinweg, dass immer klar war, der Donnerstag ist der Tag mit den höchsten Infektionszahlen und der Montag ist der Tag mit den niedrigsten Infektionszahlen. Und zwar nicht, weil das Coronavirus die Wochentage kann, sondern aus irgendwelchen meldetechnischen Gründen, ja, aus den Meldeketten, die da zum RKI führen. Ich weiß nicht, warum man das nicht in 8, 9, fast 12 Monaten Pandemie nicht gelöst bekommen konnte. Aber gut, damit müssen wir jetzt arbeiten, dass wir quasi nicht tageweise auf Zahlen reagieren können, sondern immer nur wochenweise. Aber auch die wochenweisen Zahlen sind jetzt schon seit Tagen gestiegen. Und man hätte durchaus vor dem Wochenende die Entscheidung treffen können, ab Montag dicht zu machen. Und ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet habt, aber ich konnte das am Samstag schon so wahrnehmen, dass alle nochmal in die Innenstädte und in die Geschäfte gegangen sind. Natürlich kann man da jetzt nicht empirisch draus ablesen, wie viel davon sowieso passiert wäre, weil es ist nun mal das dritte Adventswochenende. Es ist immer voll in den Innenstädten vor Weihnachten. Aber klar ist doch, wenn man den Leuten, also wenn man sagt, so, wir machen jetzt ab übermorgen oder überübermorgen das öffentliche Leben dicht, dann ist doch völlig klar, was vorher passiert. Die Leute werden vorher nochmal einkaufen gehen, werden versuchen, alle Weihnachtsgeschenke irgendwie zu erwischen, werden sich nochmal in ganz viele Schlangen stellen, an ganz vielen Stellen. Und das ist ja auch vor dem sogenannten Lockdown Light so passiert oder bevor Kontaktbeschränkungen wieder gegriffen haben. Ich erinnere mich gut an die Zeit im Sommer, als die ersten kleineren Verschärfungen wieder anberaumt wurden, dass es dann eben den Effekt gab, dass man sich sagte, naja, irgendwie ab nächste Woche darf man sich ja nicht mehr treffen, dann treffe ich heute nochmal alle meine Freunde. Ich wüsste nicht, wieso das jetzt anders sein sollte. Und ich wüsste nicht, wieso man nicht am Donnerstag nicht schon hätte handeln können. Und du hast völlig recht, Katharina. Alle haben dann in Kameras und in Interviews gesagt, ja, wir würden gerne. Laschet hat hier in NRW, immer am besten aus NRW berichten. Laschet stellt sich hin, und ich meine, das war der Freitagabend. Ja, wir müssen den schnellstmöglichen Lockdown wenn ich sage, schnellstmöglich ist mit 2 Tagen Karenzzeit, dann ist von Freitagabend der schnellstmögliche Lockdown der Montag und nicht der Mittwoch. Und die Tatsache, dass ja Merkel am Donnerstag hat Angela Merkel im Bundestag gesprochen zur sogenannten Generaldebatte, ging ja, glaube ich, auch noch um Haushalt. Und da hat sie ja gesagt, ich würde am liebsten, aber die Bundesländer lassen mich nicht, die Ministerpräsidentinnen lassen mich nicht. Und dann hat das gedauert bis Samstagmorgen, glaube ich, dass sich die Ministerpräsidentinnen auf einen Termin zum Treffen geeinigt haben, auf den Sonntagmorgen um 10. Und das geht ja nicht darum, dass die sich nicht auf einen Termin einigen können, weil die alle so viel vorhaben, sondern geht ja darum, dass die sich nicht einig waren. Weil denen war ja klar, wenn wir uns jetzt treffen, müssen wir uns einig sein, es muss was bei rumkommen. Und ich verstehe nicht, wie man diese Tage hat verstreichen lassen, wo man doch schon so viele Tage hat verstreichen lassen. Daniel sagt, er guckt quasi auf Deutschland und sagt, das ist eigentlich ganz gut, wie schnell Deutschland handelt. Das ist vielleicht aus österreichischer Perspektive vielleicht eine Wahrnehmung. Nur ich habe heute mal wieder eine Reportage aus Frankreich gelesen. Die Franzosen hatten im Oktober und am Anfang des Novembers ähnliche Zahlen wie die Deutschen und haben wieder das gemacht, was sie im Frühling auch schon gemacht haben. Nämlich den ernsthaften Lockdown. Und sie haben sich an gewisse, ich sage jetzt mal, Alarmstufen auch gehalten. Man mag kritisieren, dass es da Ausgangssperren gibt, die natürlich fragwürdig sind, weil was tut es zur Sache, wenn ich nachts alleine spazieren gehe oder mit dem Hund rausgehe? Aber die grundsätzliche Einstellung, dass man sagt, wir überschreiten gewisse Grenzwerte, wir machen jetzt wieder einen Lockdown oder einen Shutdown oder wie auch immer, die hat man ja in Deutschland einfach null gehalten. Man hat sich im Sommer hingesetzt und hat diesen 50er-Grenzwert beschlossen und den 35er-Warnwert, ja, da war die Philosophie, ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einem bestimmten Landkreis ist es eng und ab 50 ist es unhaltbar. Das war damals die Aussage. Und schon Wochen danach waren die ersten Landkreise über 50 und alle haben gesagt, naja, gucken wir jetzt mal. Jetzt machen wir vielleicht mal hier und da irgendwie eventuell die Schulen zu oder es darf vielleicht irgendeine Hochzeit nicht mehr stattfinden. Den 50er-Grenzwert hat keiner ernst genommen. Keiner. Und jetzt sind wir bundesweit, ja, wohlgemerkt im Bundesdurchschnitt, ja, bei einem Inzidenzwert je 7 Tage und 100.000 Einwohner von über 150. Das ist mehr als das Dreifache. Und da ist eingerechnet, wie Katharina schon sagte, einige Landkreise oder Städte in Sachsen, wo der Inzidenzwert teilweise über 500 liegt, teilweise über 600. Und natürlich gibt es gleichzeitig immer noch irgendeinen Landkreis im Norden von Schleswig-Holstein, wo der Inzidenzwert aktuell bei 15 liegt. Das ist schön für Nordfriesland. Da wäre ich als Nordfriesland froh, dass ich mir keine Sorgen machen müsste, dass die Krankenhäuser überfordert sind bei mir. Nur dazu, dass man in einem Land gehört, gehört eben auch, dass man solidarisch ist mit anderen Menschen, die im gleichen Land leben. Das ist eigentlich eine Grundeinstellung. Und da kann ich ehrlich gesagt diese völlige Uneinigkeit und dieses völlige taktische, wie du es bereits beschrieben hast, ja, motiviert ja eigentlich wirklich nur von parteitaktischen Gründen. Und ja, wir sind alle drei Genossen und natürlich gibt es sicherlich auch, oder es gibt bestimmt viele Fehler, die auch SPD-MinisterpräsidentInnen, SPD-LandesministerInnen, SPD-Fraktionen in Landtagen gemacht haben in diesen Tagen, in diesen Monaten, in dieser Pandemie, sicherlich auch in der Bundesregierung. Aber dieser parteiinterne Wahlkampf in der CDU, den man im Frühling noch schön zurückgenommen hat, ja, wo man sich auch ein bisschen gesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt gerade nicht die Frage, an der das Land zerbrechen sollte. Jetzt macht man das nicht mehr. Söder stellt sich hin und sagt, ich bin der harte Hund. Laschet stellt sich hin und sagt, wir müssen aber an Karneval und Silvester und hast du nicht gesehen denken. Und wieder andere stellen sich hin und unterstützen diesen und jenen Kurs. Alle versuchen, irgendwelche Einflusssphären zu sichern.
Also zum Beispiel in Sachsen, Kretschmer, der zwar nicht zum parteiinternen Wahlkampf da irgendwie zur Wahl steht, aber habe ich erst die Tage gelesen, war jetzt mittlerweile öfter bei irgendwelchen Corona-Leugner-Demos, als er bei Fridays for Future war, was ja auch ganz deutlich zeigt, wie Sachsen überhaupt in diesen Kurs, also in diese Lage gekommen ist, in der es jetzt ist. Und der Grund zum Beispiel, warum es mich trotzdem überrascht, dass es jetzt bundesweit kommt, ich habe es die ganze Zeit befürwortet und es hieß die ganze Zeit, nein, wir machen das nach Inzidenzen. Und da kann ich dir halt sagen, dass wir in Sachsen-Anhalt fast flächendeckend unter dem Bundesinzidenzwert liegen. Und wir haben zum Beispiel die Altmark, die hat einen Inzidenzwert von 90. Ja, der ist immer noch über 50, definitiv. Liegt aber halt auch einfach daran, dass in der Altmark gefühlt mehr Wölfe als Menschen leben. Wie hat mir mal jemand gesagt, dort könntest du problemlos Szenen von Game of Thrones drehen, in den tiefen, dunklen Wäldern. Aber das ist halt einfach das Ding. Und deswegen habe ich bis zum Schluss quasi jetzt auch nicht wirklich daran geglaubt, dass es tatsächlich was gibt, was was flächendeckend passiert. Ich finde, wer in der ganzen Pandemie als meiner Meinung nach einzige Regierungschef, Regierungschefin gut agiert, ist Manuela Schwesig. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, dass sie SPD ist, sie hat einfach die ganze Zeit gesagt, auch am Anfang, als die ihre Einreisebeschränkungen hatten, wo sie ja tierisch drüber aufgeregt wurde, sie hat gesagt, wir haben hier nur wenig Krankenhäuser. Das stimmt. Ja, das ist der Kommerzialisierung des Gesundheitssystems geschuldet, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 30 Jahren massenhaft Betten abgebaut wurden. Und wenn man dort jetzt plötzlich einen extremen Ausbruch gehabt hätte durch Urlaube und bei dem viele Urlauber betroffen gewesen wären, hätte man es gar nicht stemmen können. Und auch ansonsten, die haben in MacPom relativ niedrige Werte, dadurch, dass da eben auch mehr Land als Menschen ist. Aber sie hat trotzdem permanent immer wieder befürwortet, dass man klare Grenzen ziehen muss, dass man lieber gemeinsam harte Richtlinien beschließen und die auch durchziehen soll und hat immer wieder signalisiert, dass sie da auch an der Seite der Bundesländer mit höheren Inzidenzen steht und dass sie da solidarisch mitziehen würde. Und das, finde ich, sollte man auf jeden Fall mal auch stark honorieren und anrechnen. In Sachsen zum Beispiel ist ja auch SPD und Grüne mit in der Regierung gefangen, in Kenia, genauso wie wir hier. Ich kann es echt nicht empfehlen. Und also ich weiß nur, dass die Grünen wie auch die SPD in Sachsen an Kretschmer zum Beispiel verzweifelt sind und auf den versucht haben einzureden, um gemeinsame Regelungen zu finden. Ähnlich war es hier in Sachsen-Anhalt mit der Maskenpflicht, wo sich Haseloff quergestellt hat. Also ich weiß nicht ganz, was die CDU da gerade für einen Kurs fährt oder zumindest einige in der CDU. Aber das Gefühl ist halt wirklich, man will irgendwie für nächstes Jahr im Wählerpool der besorgten Bürger fischen. Und das geht halt irgendwie gerade zulasten der gesamten Gesellschaft. Mir wäre es auch lieber gewesen, genauso wie wahrscheinlich allen Gastronomen, wenn wir gesagt hätten, Anfang November, da machen wir die 3-4 Wochen einmal alles dicht. Ja? Und dafür sind wir danach wieder auf einem Level, auf dem wir es irgendwie im Griff haben. Und stattdessen muss die Gastronomie seit Wochen, eigentlich schon das ganze Jahr, dafür bluten, dass es die Politik an anderen Stellen einfach null geregelt kriegt. Die Solo-Selbstständigen, die ganze Veranstaltungsbranche ja auch massiv mit. Und weil wir halt irgendwie Augenmerk auf TUI, Lufthansa und Volkswagen richten. Und da sind die SPD-Minister leider kein Stück besser. Es tut mir ehrlich leid. Oder ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Wie ist das denn in Österreich? Wo wird denn da der Fokus hingelegt?
Naja, also die Situation ist hier doch ein bisschen anders. Aber ein prominentes Beispiel war natürlich die Rettung von Austrian Airlines, wo natürlich viel Geld geflossen ist, mit relativ wenig Gegenleistung, kann man sagen. Also es gab zwar kleine Kapitel, wie etwa eine Verpflichtung der Airline zu höheren Umweltstandards beispielsweise, aber bei einer Beteiligung zum Beispiel oder sowas gab es gar nicht. Also ob das dann tatsächlich die richtige Option war, wird sich noch herausstellen, aber ich glaube nicht.
Das ist witzig, weil ich hatte nämlich Austrian Airlines als Beispiel mal gehört, wo es darum ging, dass ja bei der Lufthansa sich zwar beteiligt wurde, also die Bundesrepublik ja Aktien de facto gekauft hat, aber eben keine Auflagen gemacht wurden. Und da wurde dann Österreich als gutes Beispiel angeführt, weil in Österreich ja bei der Rettung von Austrian Airlines, übrigens eine Tochter der Lufthansa, ja, aufgelegt wurden. Also die sind aber irgendwie nur zahnlose Tiger, sagst du jetzt, oder was?
Ja, also da ist nicht wirklich viel Sinnvolles dabei. Also ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Der Hauptpunkt wäre mir auch dann, dass ja dann auch danach, als die Staatshilfe geflossen ist, wurden wieder Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Und das kann ich nicht nachvollziehen, wenn dann irgendwelche Millionäre, zum Beispiel sogar in Deutschland, diese Staatshilfen im Endeffekt ausgeschüttet bekommen und gleichzeitig die Fluglinie reihenweise Leute kündigt. Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Und auch hier hat man einen Fehler begangen, weil es wurden trotzdem jede Menge Leute gekündigt.
Da würde jetzt mal eine Frage rausgehen an diejenigen, die ja juristisch bewandert sind. Kann man nicht einfach gesetzlich implementieren, dass die Ausschüttung von Dividenden und der Massenabbau von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach nicht miteinander verknüpft werden darf? Dass ein Unternehmen nicht im gleichen Geschäftsjahr, in dem es massenweise Leute entlässt, man könnte da ja irgendwie eine Untergrenze einführen, so nach dem Motto, ab irgendwie 1.000 oder 2.000, weiß ich nicht, Stellenabbau oder prozentual ab 5% des Unternehmens Stellenabbau oder 2%, keine Ahnung, was da realistisch ist oder was da greifen würde. Aber kann man nicht einfach sagen, ab so und so viel Stellenabbau darf keine Dividende mehr ausgeschüttet werden? Würde sowas gehen? Weiß jetzt, glaube ich, keiner, oder?
Nee,
Ich schreibe mir das mal. Ich
das
schreibe mir
tut mir
das mal
ernsthaft
auf.
leid. Genau.
Ich schreib mir das mal auf und guck mal, ob ich jemanden finde, dem ich das vorschlagen kann.
Vielleicht hat ja auch einer von unseren Hörerinnen oder Hörern da Kenntnisse, an denen er oder sie uns teilhaben lassen möchte. Also ich fände das auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, das mal herauszufinden, ob das ginge. Und ich finde zum Beispiel auch, ich hatte Daniel ja die Tage deswegen schon mal angefragt, dass Österreich das mit der Gastronomie sehr, sehr gut, also zumindest in Wien, sehr, sehr gut gemacht hat. Ich habe jetzt nur gelesen, dass die Gewerkschaft, oder ich habe den Namen vergessen, jetzt ein ähnliches Konzept fordert, nur mit deutlich, deutlich höheren Gutscheinen. Also für alle, die es nicht wissen, in Wien hat der Oberbürgermeister der SPÖ ein Gutscheinsystem gemacht gehabt. Im Sommer war das, glaube ich, als also die Zahlen niedrig waren, die ganze Lage durch den Sommer stabil war, die Leute draußen essen konnten, wo jeder Haushalt in Wien einen Gutschein zugeschickt gekriegt hat für ein Essen in der Gastronomie in Wien. Ein-Personen-Haushalte für 25 Euro, Mehr-Personen-Haushalte für 50 Euro. Wenn man es nicht eingelöst hat, war es halt einfach ein wertloses Stück Papier. Wenn ich mich gerade recht entsinne, haben es, ich glaube, um die 80% eingelöst tatsächlich. Die Gastronomen haben sich tierisch gefreut. Ja, natürlich gab es eine Häufung gerade in der gehobeneren Gastronomie. Aber tendenziell ist das Resümee sehr positiv gewesen und es haben durch die Bank weg alle Gastronomen davon profitiert. Und angemeldet für dieses Projekt hatten sich, ich glaube, gut die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der gastronomischen Betriebe in Wien. Und wenn ich sehe, dass wir hier halt Gastronomen haben, die kein reiner Gastronomiebetrieb sind, sondern eben zum Beispiel noch Feinkost mit vertreiben, Caterings logischerweise anbieten und so weiter und so fort und dadurch halt nicht als reiner Gastronomiebetrieb gelten und ihnen von den Novemberhilfen deswegen ein Haufen Zeug wieder abgezogen wird. Und er mir sagte, er kommt bei den Novemberhilfen jetzt bei ein paar hundert Euro raus, obwohl er da sonst locker 30.000 Euro Umsatz machte in dem Monat, wenn nicht gar mehr durch die Weihnachtsfeiern, dann ist das halt schon übel. Und dann finde ich, sollten wir hier auch noch mal drüber nachdenken, wie wir da den Gastronomen noch mal ein bisschen besser unter die Arme greifen können, weil die werden uns wegbrechen. Die DEHOGA hat es ja schon angekündigt, dass mit ein bisschen Pech die Hälfte der gastronomischen Betriebe in Deutschland zumachen wird am Ende dieser Krise.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, wie man das so in den Sand setzen kann. Und da muss man jetzt mal wirklich, also so kritisch ich ja zu Olaf Scholz stehe. Das hat nun wirklich Peter Altmaier versaut mit den Novemberhilfen. Also da will ich niemanden in Schutz nehmen, aber das war Aufgabe des Wirtschaftsministeriums, das zu implementieren. Das Finanzministerium hat die Mittel locker gemacht und das Wirtschaftsministerium hatte die Aufgabe, diese Regelung ja durchzubringen und dieses Geld bei den Leuten ankommen zu lassen. Und also ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber als das damals angekündigt wurde, Anfang November, da habe ich wirklich wahrgenommen, dass das auch unter Gastronomen eine Möglichkeit war, wo alle gesagt haben, okay, das ist sinnig, ja, wir kriegen Umsätze erstattet und wir bekommen da tatsächlich das Geld wieder, womit wir dann irgendwie auch arbeiten und unsere Mitarbeiter bezahlen müssen und uns am Laufen halten müssen. Und dass das so ewig dauert und dass das jetzt angefangen wird auszuzahlen, wir haben Mitte Dezember und Anfang November war das, hat das so, es wurde sogar kommuniziert, als ob, naja, wir haben uns das jetzt überlegt, wir implementieren das, haben so Verständnis, das dauert 3, 4 Tage, dann geht das. Und es hat ewig gedauert, es wird jetzt erst gemacht, es sind aber auch jetzt erst die Abschlagszahlungen, also die ersten kleinen Sümmchen davon. Die Leute sind teilweise aber schon, ich sag jetzt mal, pleite, und du hast es ja auch, Katharina, du hast es gerade gesagt. Ich kann das so nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen kann ich das nicht nachvollziehen, wenn ich sehe, wie das im ersten Lockdown war. Damals gab es ja auch Soforthilfe. Man hatte auch nicht lange Zeit, sich Dinge auszudenken, die Mechanismen und die Auszahlungsmodalitäten und so weiter und so fort. Natürlich haben sich auch damals viele Leute beschwert. Aber es gab de facto den Fall, dass du deine Hilfsbedürftigkeit angemeldet hast, ob du jetzt Gastronom warst oder Selbstständiger oder was auch immer. Du hast erstmal Geld bekommen und zwar innerhalb von einigen wenigen Tagen teilweise. Und natürlich ist das über den Sommer hinweg alles ganz anders gewesen. Solo-Selbstständige wurden kaum noch bedacht. Künstler wurden einfach in Hartz IV geschickt und so. Wollen wir gar nicht oder können wir gerne drüber reden, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn ich den Leuten sage, wir machen jetzt alles zu, aber es gibt Geld dafür als Wiedergutmachung und das dauert so ewig, dann kann ich aber auch gut verstehen, warum Leute dann sagen, sorry, aber da mache ich nicht mehr mit und da habe ich auch kein Vertrauen mehr rein. Und wir haben ja jetzt wieder die Situation, dass jetzt wieder gesagt wurde, naja, geschlossene Institutionen müssen dicht machen. Und nur so mal als ein Beispiel, ja. Das ist natürlich auch super tricksy gemacht, ja. Da werden zum Beispiel Hotels. Also ich weiß natürlich nicht, wie das die Länder jetzt in diesem Lockdown ausgestalten werden. Aber im letzten Lockdown, im Frühling, war es so, dass in fast, ich weiß es nicht, ob es in irgendeinem Bundesland der Fall war, aber nirgendwo wurden Hotels tatsächlich durch die Corona-Verordnungen zum Schließen verdonnert. Sondern es wurden den Reisenden das Reisen verboten. Und das ist natürlich clever, weil man so juristisch sich aus der Verantwortung stiehlt, Entschädigungszahlungen leisten zu müssen in angemessenen Höhen. Natürlich haben auch Hotels Ansprüche gehabt auf Überbrückungshilfe, haben Kurzarbeit genutzt und so weiter und so fort. Einige Hotels sind ja auch offen geblieben für geschäftsreisende Handwerker, Notfall, Familienausflüge. Und im Sommer hatten wir ja dann sogar richtig, oder ja, hatten ja Tourismus im Sommer dann auch. Insofern, irgendwo gibt es auch eine andere Seite der Medaille. Aber der Punkt war, die Hotels mussten nicht schließen. Sie hätten offen bleiben können für 1, 2 Geschäftsreisende, verteilt über den ganzen April. Das ist so eine Art von, ich sag jetzt mal, unfairem Spiel. Das gehört sich einfach nicht, sag ich jetzt mal. Und da muss ich schon klar sagen, ich verstehe nicht, warum man nicht auch einfach solidarische Lösungen ja, weiter gefördert hat. Du hast das gerade mit den Gutscheinen in Wien ausgeführt. Hier in Münster war es so, dass sich ganz schnell so eine Art lokales Lieferando gegründet hat. Also die Gastronomen haben sich zusammengesetzt. Ich glaube durchaus auch ein bisschen mit Unterstützung der Stadt und haben quasi eine lokale Plattform gegründet, über die man Essen bestellen kann und die lokalen Gastronomen da irgendwie unterstützen kann. Es gibt so viele Ideen übrigens auch für den Einzelhandel. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich die Städte nicht oder warum sich wenig hingesetzt wird und gesagt wird, naja, wenn die Fußgängerzone eben zumacht und die Leute nicht sich alle drängeln sollen zum Weihnachtsgeschenke einkaufen, warum kann man denn nicht den Läden unter die Arme greifen und gemeinsame städtische Online-Shops auf die Beine stellen? Das ist jetzt wahrscheinlich zu spät. Wir haben den dritten Adventssonntag. Aber man hätte das gut machen können in den letzten Monaten. Städte hätten das gut machen können, weil sie wissen, wie die Einzelhandelsstruktur läuft, quasi was die Läden sind, die eingebunden werden müssen. Die haben die Kontakte, die haben das Know-how. Es gibt inzwischen in jeder mittleren deutschen Stadt auch ein oder zwei IT-Unternehmen, die entsprechend dann auch, ich sage jetzt mal, beteiligt werden können, müssen, sollten. Und man hätte das dann auch sehr gut von Landes- oder von Bundesebene fördern können. Ja? Solche Dinge wären gegangen. Über Schulen haben wir schon genug gesprochen, dass da im Sommer nichts passiert ist. Und dass jetzt wieder also ich habe ja noch einige auch Bekannte, die teilweise noch irgendwie in Berufsschulen sind oder noch im Abitur stecken oder sowas. Die Message ist, es ist nichts passiert. Und die Message, die ich auch von Lehrerinnen und Lehrern und von ein paar Referendariats, also ja, die Leute, die noch irgendwie teilweise. Danke. Die noch Studenten und Lehrer gleichzeitig sind. Da kenne ich auch ein paar zumindest. Und die sagen alle, es ist nichts passiert. Die Lehrer müssen sich untereinander helfen. Die jungen Lehrerinnen und Lehrer zeigen mehr oder weniger den Älteren so ein bisschen, wie das Ganze mit Online und so weiter funktioniert. Aber basically besteht der Online-Unterricht immer noch nur daraus, dass irgendwelche PDFs hin und her geschickt werden. Sorry, aber das ist so ein Versagen auf ganzer Linie, dass ich wirklich, wirklich, wirklich hart enttäuscht bin und wirklich, wirklich viel Unverständnis offen habe an so vielen Stellen. Und ich weiß nicht mal, wo der Punkt ist, auf den ich hinaus will. Ich denke mal, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass ich jetzt auch froh bin, dass wir jetzt den Lockdown wieder bekommen. Und zwar nicht des Lockdowns wegen, sondern einfach, weil es letztlich jetzt keine andere Option mehr gab. Es hätte eine andere gegeben. In Frankreich gehen die Zahlen inzwischen wieder runter. Und wir werden dann Weihnachten wahrscheinlich, weiß ich nicht. Meine Mutter hat gesagt, wir malen die Weihnachtsgeschenke auf und wenn es die Geschäfte wieder aufmachen, dann kaufen wir sie.
Das ist ja auch eine sehr süße Idee. Ich bin da zum Glück relativ gut vorbereitet und habe das meiste immer schon übers Jahr und muss es dann jetzt nur noch einpacken. Aber bezüglich der Gastronomie und der Kurzarbeit, was du gerade eben gesagt hast, Cedric, ich habe mir das gerade eben noch mal rausgesucht. Also zum Beispiel die NGG, also die Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten, Genuss, hat da dieses Jahr ja mal so veröffentlicht, wie viel Kurzarbeitergeld eigentlich in der Gastronomie die Menschen dann bekommen. Und zum Beispiel für eine Servicekraft in Berlin wären das 781 Euro. Weil du verdienst in der Gastro halt seit jeher schon beschissen. Man kann es überhaupt gar nicht anders sagen. Also ich habe da ja auch mal diverse Jahre meines Lebens zugebracht. Und bin da halt dann durchaus für 6,50 Euro die Stunde arbeiten gegangen als ausgelernte Fachkraft vor Mindestlohnzeit. Oder halt auch in Kneipen und Bars für 30 Euro die ganze Nacht, also für 10 bis 12 Stunden. Und deswegen, du lebst da vom Trinkgeld. Du hast gar keine andere Chance, als durchs Trinkgeld zu überleben. Und das fällt halt völlig weg. Das wurde auch absolut ignoriert. Das wurde mehrfach angeprangert. Aber da fühlte sich auch politisch keiner zu berufen, da irgendwie drauf einzugehen. Und deswegen nagen halt etliche, also nicht nur Gastronomen, die selbstständig sind, sondern halt auch Personal aus der Gastronomie am Hungertuch schlicht und ergreifend. Also man kann es gar nicht schön ausdrücken. Und wir haben diese Branche und ihre Arbeitsverhältnisse jetzt eh schon seit Jahrzehnten ignoriert und tun so, als würde uns das alles nichts angehen. Und ja, jetzt rächt sich das Ganze, indem man plötzlich feststellt, man hat überhaupt keinen Bezug zu den Arbeitsrealitäten dieser Menschen. Und bezüglich des Homeschoolings kann ich dir nur sagen, mein Mann ist sehr, sehr dankbar, dass er an einer privaten Berufsschule ist, dass die dort schon länger eine Cloud haben, mit der die Lehrer also auch umgehen können. Über die Cloud können sie Videostreams machen, über die Cloud bekommen sie ihre Aufgaben, bekommen dann eine Deadline, bis zu der sie wieder hochgeladen werden sollen, und dann fischen die Lehrer da per Zufallsprinzip Leute raus, wo sie dann nachschauen, ob die das gemacht haben, wo sie es dann gegebenenfalls auch benoten und so. Und da ist aber auch, nur weil die Schülerinnen und Schüler jetzt langsam angefangen haben, Angst zu kriegen, haben sie dann letztens tatsächlich mal erklärt bekommen, wie das eigentlich mit den Videostreams und alles funktioniert. Weil sie halt vorher schon mal angefragt haben, gesagt haben, wir befürchten, dass hier bald alles zugemacht wird. Wir möchten gerne wissen, wie es geht, weil bisher haben sie immer nur mal 1-2 Tage Homeschooling gehabt. Und da hat man sich halt mit Aufgaben, die halt da hin und her geschickt wurden, irgendwie über Wasser gehalten. Da ist dann das Hauptproblem die Internetverbindung, die ja leider auch nicht so der Hit ist immer und überall. Aber da ist er sehr, sehr dankbar. Aber wenn ich halt von anderen höre, die eben die Altmark, ihr erinnert euch, das mit den vielen Wölfen und dem vielen Wald, die mir dann halt erzählen, dass sie Schüler haben, die von ihrem Ort aus im Frühjahr mit dem Fahrrad in den Nachbarort fahren mussten, um überhaupt mit ihrem Handy Empfang zu haben, um die Aufgaben downloaden zu können, und mussten sie dann halt auch auf dem Handy machen, weil es zu Hause keinen Drucker gibt. Daran hat sich halt einfach nichts geändert. Und jetzt würde mich mal sehr interessieren, wie das eigentlich genau bei euch in Österreich läuft, Daniel.
Ja, also als erstes möchte ich auf den Punkt mit dem Webshop eingehen, weil diese Idee hat eigentlich eher für einen Lacher in Österreich gesorgt, muss ich sagen, weil man hat von Regierungsseite einen Auftrag vergeben, eine derartige Website zu erstellen für österreichische Unternehmen. Kaufhaus Österreich hat man das genannt. Und es hat ja schon damit begonnen, dass diese Website 700.000 Euro gekostet hat. Und als ich mir die Website angeschaut habe, habe ich mir gedacht, so eine Website könnte man eigentlich für wesentlich weniger Geld erstellen. Und darüber hinaus war diese Website zum Beispiel so gestartet, wenn man einfache Begriffe wie Skateboard eingegeben hat, hat die Website nichts gefunden. Mittlerweile wurde das verbessert, aber nach wie vor gibt's da kleine Probleme dabei. Zum Beispiel, manche Links verweisen dann auf Amazon, und ich glaube, Amazon ist nun wirklich kein österreichisches Unternehmen. Und grundsätzlich wäre die Idee ja gut, aber hier hat die Umsetzung wirklich nicht funktioniert. Und zu den Schulen noch, ich glaube, dieses Mal hat das Homeschooling deutlich besser als beim ersten Mal funktioniert, das muss ich schon sagen, weil zum Beispiel an meiner Schule war es so, man hat sich auf ein Programm geeinigt.
Jetzt ist Daniel kurz weg. Na? Du hast nicht ganz so eine stabile Internetverbindung, Daniel, du bist manchmal so ein bisschen abgehackt.
Ja, auf Videokonferenz.
Das hat er, glaube ich, nicht mal gehört. Ja, aber ich glaube, wir haben mitbekommen, was du sagen wolltest. Ja, also vielleicht kannst du den letzten einen Satz nochmal wiederholen und dann weiter.
Also mit den Videokonferenzen, muss ich sagen, war es dieses Mal deutlich besser. Beim ersten Mal, wie vorhin schon erwähnt wurde, wurden auch viele PDFs und so weiter verschickt, was natürlich nicht wirklich einen Unterricht in hoher Qualität bereitstellen kann, meiner Meinung nach.
Wird das denn genutzt? Ich habe mir gerade Kaufhaus Österreich mal angeguckt. Wird das denn viel genutzt? Weißt du das?
Also, ich glaube eher weniger. Also, ich kenne die Nutzerzahlen natürlich nicht im Detail, aber ich glaube nicht, dass man da einen großen Erfolg verbuchen konnte bisher. Jedenfalls hat man nichts davon gehört. Also, ich glaube, dass der Zweck der Website war ja ursprünglich, eine Konkurrenz für Amazon zu sein. Und ich glaube, da kann diese Website einfach nicht ganz mithalten.
Auch geil. Und dann verweist sie auf Amazon. Das ist ja der Hit. Es gibt ja solche ähnlichen Projekte in klein, das heißt zum Beispiel Marktschwärmer. Das ist gerade im Aufbau. Bei uns in, im Nachbarort in Gardelegen ist auch eins im Aufbau jetzt gerade, die dann eben lokale Lebensmittelerzeuger haben. Also die Imkerin von nebenan, den Gemüsebauern, den Ziegenhof und sowas, die dann darüber ihre Produkte anbieten können. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kaufst du die da quasi online ein, also packst die online in deinen Warenkorb und bestellst die. Und dann gibt es einmal die Woche einen Präsenzmarkt, wo die Händler aber ganz genau wissen, was sie mitbringen müssen, was sie verkaufen werden an dem Tag. Was zum Beispiel für die ganzen Obst- und Gemüsebauern den Vorteil hat, dass sie halt wirklich dann nur das ernten, was sie halt eben auch absetzen werden. Und du gehst dorthin, holst einfach nur noch an jedem Stand dein Päckchen ab, bezahlst es dort und gehst dann wieder nach Hause. Und ja, das ist halt, sind halt so kleine Projekte, die jetzt eben schon auch im Aufbau sind, was ja auch immer mehr kommt, um eben diese kleinen lokalen Händler mehr zu supporten. Für die Fußgängerzone, was du ja gemeint hattest, Cedric, war das zum Beispiel in Weimar. Also ich komme ja ursprünglich aus Weimar. Da weiß ich das nur von Freunden, dass sich da im Frühjahr sowas aufgebaut hat, wo eben verschiedene Händler sich zusammengetan haben. Ein Freund von mir ist dort Bäcker. Der hat dann halt auch sein Brot und seine Brötchen und das alles über diese Online-Plattform mit angeboten gehabt. Die haben dann einen, wenn ich das alles richtig verstanden hatte, wie er mir das erklärt hat, einen gemeinsamen Lieferanten gehabt. Das heißt, du hast da dein ganzes Zeug zusammengepackt und hast dann ein Päckchen geliefert gekriegt, was zum Großteil, dadurch, dass es ja im Raum Weimar war, im Stadtgebiet, sogar mit Lastenfahrrädern ausgeliefert wurde und weniger mit Auto, was ja dann halt auch nochmal den Umweltaspekt mit hatte. Ja, ich weiß nicht, inwiefern sich sowas für uns für Haltensleben gelohnt hätte, sage ich dir ganz ehrlich, mit unseren 3 bis 5 Läden, die wir halt irgendwie haben in der Fußgängerzone. Wir haben halt.
Ja, aber da muss man sich dann zusammentun mit den Nachbargemeinden, das ist doch klar.
Da, ja, unsere Nachbargemeinden haben dann zum Teil maximal 4-stellige Einwohnerzahlen und da ist nichts mehr mit Läden großartig. Aber das Ding ist halt, was ich zum Beispiel weiß, unsere Nähladen hier, die haben im ersten Lockdown auch ihre Stoffe angeboten, konntest du halt bei denen über Facebook oder Instagram bestellen, bist dann dort nur an die Tür gegangen und hast dein Päckchen rausgegeben gekriegt und bist halt damit nicht in den Laden rein. Also der Laden hatte halt seine Tür für Kunden geschlossen, du bist ja draußen stehen geblieben und hast dann nur dein Zeug abgeholt, quasi wie im Restaurant jetzt.
Ja.
Das haben die aber in Eigenregie hochgezogen.
Ja gut, letztlich muss man, das ist jetzt, ich hoffe, da fühlt sich jetzt kein Einzelhändler vor den Kopf gestoßen, aber letztlich muss man natürlich als Einzelhändler immer auch gewisserweise kreativ sein und mit Situationen umgehen können, die auch unerwartet sind. Aber natürlich sollte man nicht so im Regen stehen gelassen werden, wie das teilweise passiert ist. Also es gibt quasi immer die und die, also es gibt immer 2 Seiten der Medaille. Und ich glaube, letztlich, viele haben gute Lösungen gefunden. Und ich weiß auch immer nicht, wie tatsächlich, wie plausibel oder na, wie sagt man denn? Wie seriös solche Meldungen von Branchenverbänden sind, die dann sagen, ja, wenn wir jetzt nicht das und das tun, dann werden am Ende der Pandemie die Hälfte oder ein Viertel oder 3/4 oder 90% oder was auch immer unserer Unternehmen oder unserer Restaurants, unserer Einzelhändler und so weiter und so fort pleite sein, nicht mehr da sein, was auch immer. Fakt ist natürlich, dass es eine ernste Situation für Gastronomen ist. Ich weiß das ziemlich gut aus mehr oder weniger ja, eigener familiärer Erfahrung, sag ich jetzt mal, und weiß, dass da ziemlich viele die Leute einfach im Stich gelassen worden sind, dass teilweise aber auch nicht nur eben eine Bundes- oder eine Landesregierung wenig getan hat, sondern auch Städte irgendwie keine Ideen hatten und überfordert waren und nicht die richtigen Schlüsse gezogen haben. Und das ist halt jetzt aber auch wieder der falsche Schluss. Und das finde ich halt so schade. Jetzt halt auch wieder der falsche Schluss zu sagen, ja, weil uns bisher wenig geholfen wurde und wir bisher echt am Arsch sind, sind wir jetzt gegen den Lockdown. Und ich habe aber ich weiß nicht, am Samstagabend oder am Freitagabend, weiß ich jetzt nicht mehr, war der Präsident des Deutschen Handelsverbands im Interview, ich glaube, beim Heute-Journal oder irgendwo. Ist auch egal. Jedenfalls war der im Interview und hat auch gesagt, ja, den Lockdown können wir auf keinen Fall machen, weil wir haben ja noch Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Und da denke ich mir immer nur so, ja, ich kann ja verstehen, wenn diese Interessensverbände für ihre Mitglieder werben und für die Interessen ihrer Mitglieder werben. Das ist ihr Job in unserer Demokratie. Nur man kann nicht die Augen vor der Realität zumachen. Also, dass wir einen Lockdown vor Weihnachten bekommen, ich glaube, das war spätestens, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt mich da gleich gerne korrigieren, aber mir war das, glaube ich, am Donnerstag klar, spätestens so. Und sich dann am Freitagabend oder Samstagabend noch hinzustellen, unter dem Fernsehinterview zu sagen, wir können auf keinen Fall einen Lockdown vor Weihnachten machen, das geht nicht, dann denke ich mir nur so, ja, aber du weißt ganz genau, dass das das Einzige ist, was passieren wird. Da muss man dann auch ganz ehrlich, ich habe das vorhin, ich bin da so ein bisschen auf Twitter so ein ganz kleines bisschen wild geworden, musste mal so ein bisschen meine Gedanken rausschreiben. Ihr könnt das gerne mal nachlesen, wenn ihr wollt. Der Punkt ist, unser Wirtschaftssystem als Ganzes ist immer noch nur Mittel zum Zweck eines guten Lebens. Ja, für jeden Einzelnen steckt da Herzblut drin, da ist quasi auch, ne, was mache ich mit meinem Leben, wo ist der Sinn meines Lebens, womit beschäftige ich mich quasi von Montag bis Freitag oder als Gastronom gerne auch mal von Montag bis Sonntag, mehr oder weniger den ganzen Tag. Da hängt viel dran, da liegt viel dran und das ist auch nicht einfach egal und kann man nicht auch einfach so wegwischen. Das ist mir schon klar. Nur als Gesamtes ist das Wirtschaftssystem halt eben nicht ein Selbstzweck und etwas, was man einfach aus sich selbst heraus erhalten muss. Und ich kann da einfach halt nicht verstehen, warum nicht wenigstens auch sozialdemokratische Ministerpräsidentinnen oder Minister oder generell Politiker nicht auch einfach mal wirklich auf den Tisch schauen und sagen, Leute, wir können das so nicht machen. Wir können vieles machen aus Rücksicht auf Kulturschaffende und auf Rücksicht auf Gastronomen. Wir haben da auch zu wenig gemacht. Nur es geht nicht, dass darunter die Gesundheitslage in der Bevölkerung leidet. Und
Ja, gut,
das ärgert mich. Entschuldigung, aber
aber
das ärgert mich so. In beide
ich verstehe
Richtungen
es.
wird ja einfach nicht das Richtige gemacht. Es wird sowohl den Leuten nicht richtig geholfen und aber auch die gesundheitliche Lage nicht ernst genug genommen. Bis heute vielleicht.
Also man versuchte sich jetzt natürlich eine ganze Weile ein bisschen durchzuwursteln, da stimme ich dir stark zu, aber dass da gar nicht auf den Tisch gehauen wurde, stimmt halt so auch nicht. Also
Ja.
in Sachsen haben die SPD und die Grünen auf den Tisch gehauen und haben da ja, ihren Standpunkt klar gemacht. Ansonsten wäre es nur mit einer reinen CDU-Regierung wahrscheinlich niemals zu diesem Lockdown, den die ja in Sachsen ab Montag haben, gekommen. Und ansonsten muss ich jetzt aber auch mal ganz ehrlich sagen, wir wurden ja als Familien dazu aufgerufen, seit Anfang des Jahres die Großeltern möglichst nicht zu besuchen. Uns möglichst fernzuhalten von Großeltern und Urgroßeltern, weil eben die Kinder meistens asymptomatisch sind und das gefährlich ist. So, jetzt, für mich ist das kein Problem, mich von den Großeltern fernzuhalten mit den Kindern, weil die wohnen jeweils 250 Kilometer weit weg. Aber mein Bruder, da wohnt halt unsere Oma, also die Uroma von seiner kleinen Tochter, direkt nebenan. Mein Bruder ist alleinerziehend und arbeitet in einem Altenpflegeheim, weil irgendwas Verwaltungsmäßiges als Gesundheitskaufmann oder Kaufmann im Gesundheitswesen dort an der Rezeption. Das heißt, gerade jetzt in der Zeit umso wichtiger denn je, nicht nur der ganze Verwaltungskram, sondern halt eben auch zu gucken, wer kommt da rein, sind die Leute symptomfrei und so weiter und so fort. Und er hat das Problem, dass, und jetzt weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, ob in Thüringen insgesamt oder nur in Weimar, der Hort, also die Kinder nur Anspruch auf 8 Stunden am Tag Hortbetreuung haben, was natürlich nicht funktioniert, wenn er Vollzeit arbeitet. Dann ist er ja allein 8,5 Stunden auf Arbeit, inklusive Weg hin und zurück. Heißt es, wenn er fährt wie der Teufel, braucht er trotzdem mindestens 8 Stunden und 45 Minuten Betreuung für seine Tochter, die er nicht bekommen hat. Und dann blieb nichts anderes übrig, als dass unsere 81-jährige Oma die Kleine jeden Tag vom Hort abholt und bei sich zu Hause beschäftigt. Er ist alleinerziehend und hat sich den Job extra gesucht, damit er nicht mehr am Wochenende arbeiten muss, weil er früher im Einzelhandel war und man ihm dort versprochen hat, dass er das nicht muss. Jetzt, durch die jetzige Situation, muss er das. Wohin soll er mit seiner Tochter? Auch da passt unsere Oma auf sie auf. Und ja, das ist halt einfach, da scheitert irgendwie, scheitern Regelungen an der Lebensrealität der Menschen. Und das finde ich halt echt so schwierig. Und dann wird ihm halt gesagt, wir haben keine andere Möglichkeit. Die Kindergärten machen schon um 15 Uhr zu. Und wir haben viele junge Kolleginnen hier im Hort, die dann ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen müssen. Das heißt, wir haben auch einfach gar kein Personal, um die Kinder länger zu betreuen als bis 16 Uhr. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich bei uns in Sachsen-Anhalt ganz glücklich. Das Problem haben wir so nicht. Aber das ist halt einfach was du an ganz, ganz vielen Stellen merkst. Dann wurde heute in dieser Pressekonferenz gesagt, die Betriebe sollen doch bitte darüber nachdenken, Betriebsferien zu machen, wenn sie kein Homeoffice einrichten können. Wo ich mir denke, welcher Betrieb, ja, auch welcher Chef eines Betriebs, der noch halbwegs alle Tassen im Schrank hat, macht denn, während die ganze Wirtschaft gerade am Abkacken ist, man kann es ja gar nicht anders mehr sagen, macht denn da seinen Betrieb freiwillig wochenlang zu, indem er eigentlich noch Geld erwirtschaften könnte? Also so blöd kann ja in dem Moment keiner sein. Und wenn die das nicht müssen, dann machen die das logischerweise auch nicht. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die müssen ja am Ende auch alle gucken, wo sie bleiben und dass sie dann die Leute nicht zum Jahresanfang komplett auf die Straße setzen müssen. So, und dann stehst du halt im Zweifelsfalle wieder da als Eltern, hast keinen Anspruch auf Notbetreuung, weil du nicht systemrelevant bist. Und ich hatte das hier bei uns zum Beispiel mit zwei Eltern, die in der Logistik arbeiten, aber halt nicht für Lebensmittel. So, und die haben beide kein freigekriegt, weil die LKWs mussten weiterrollen, galten aber nicht als systemrelevant und haben somit auch keine Notbetreuung gekriegt und haben da im Anfang des Jahres, ich glaube 2 Monate mussten die überbrücken, bis sie dann endlich Betreuung wieder gekriegt haben, 8 Wochen lang zusehen müssen, was sie mit dem Kind machen. Haben da ihren kompletten Jahresurlaub verbraten, haben sich Krankenscheine aufs Kind geholt, obwohl das Kind halt eigentlich nicht krank war, damit sie da irgendwie über die Runden kommen. Und ich sehe Ähnliches jetzt leider wieder auf viele Familien zukommen. Und das finde ich schon, ja, und dann wird halt gesagt, naja, wir bitten die Arbeitgeber, da familienfreundliche Lösungen zu finden und den Menschen entgegenzukommen. Ja, danke, also sorry, aber ich weiß halt nicht, in welcher rosaroten Traumwelt die dann leben, wenn die sowas sagen und denken, dass das tatsächlich bei irgendjemandem ankommt.
Ja, aber das ist doch genau das, was ich sage. Man kann nicht erwarten, wie du es gesagt hast, dass die Arbeitgeber freiwillig sagen, ich mache jetzt meinen Betrieb zu, auch wenn ich damit vielleicht gerade noch irgendwie über online, über was weiß ich, mich noch über die Runden retten könnte. Sondern man muss sagen, ihr werdet dicht gemacht, ihr müsst zumachen, ihr kriegt dafür etwas, ihr kriegt auch meinetwegen die Garantie, dass ihr eure Leute behalten könnt, weil ich möchte es nochmal ausdrücken. Was wir haben, ist eine Viruskrise. Die löst eine Wirtschaftskrise aus, weil unser Wirtschaftssystem so ist, wie es ist. Ich rufe jetzt nicht zur Revolution des Wirtschaftssystems auf. Ich sage nur, unser Problem ist das Virus. Unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig Leute haben, die zu wenig Playstations kaufen wollen oder zu wenig Leute haben, die zu wenig essen wollen. Unser Problem ist auch nicht, dass wir zu wenig Essen haben oder dass wir zu wenig, weiß ich nicht, Strom, Wasser, Wohlstandsartikel, was auch immer haben. Unser Problem ist nur dieses Virus. Und die ganzen Seiteneffekte, die das alles auslöst, sind alle auf die ein oder andere Art, natürlich nicht immer einfach, aber sie sind alle behandelt und behebbar. Und das ist genau das, was du gerade erzählt hast, ist genau das, was ich meine. Dann geht man hin und sagt, ja, liebe Arbeitgeber, macht doch vielleicht mal Betriebsferien. Also ich arbeite in einem Supermarkt. Ich denke nicht, dass wir Betriebsferien machen. Und ich denke auch nicht, dass die Pflegerinnen und Pfleger Betriebsferien machen. Und alles, was heute für Pflegerinnen und Pfleger, für Ärztinnen und Ärzte drin war, in der heutigen Videokonferenz, war ein Danke von Angela Merkel. Also, ich kann euch sagen, als jemand, der so ein Danke von Angela Merkel schon mal bekommen hat, nämlich damals im Frühling, als sie ein Danke an die Supermarktmitarbeiterinnen ausgesprochen hat, dass sich sowas natürlich im allerersten Moment A, man merkt dann, aha, okay, guck mal, da bin ich jetzt gemeint mit. Nur dann ist auch schon wieder vorbei. Also das ist also ein ganz kurzer Moment von, ja, gerne, und dann ist vorbei. Mehr ist das nicht. Und ich glaube, das ist nun wirklich nicht das, was die Leute, die in den Krankenhäusern aktuell arbeiten, verdient haben.
Nee, die würden sich halt zum Teil Flächentarifverträge wünschen, damit sie eben nicht mehr ausgebeutet werden von irgendwelchen privaten Krankenhausbetreibern, die versuchen auch noch das letzte Quäntchen Geld aus diesem Gesundheitssystem zu pressen. Aber da haben wir dann ja wieder Leute in der CDU, CSU, die sich da massiv querstellen. Also das ist dann genau das. Mehr als ein Danke ist halt nicht drin. Mehr als ein Danke ist halt auch bei denen dann nicht drin. Alles, was darüber hinausgeht, wollen sie dann schon nicht mehr leisten. Bei dem, wir machen euch zu und dafür kriegt ihr dann was, haben wir halt einfach das Problem, wir können halt nicht unbegrenzt irgendwie Geld drucken und das den Unternehmen und alles in den Rachen schmeißen. Das Problem ist halt dabei auch ein ganzes Stück weit, dass zum Beispiel bei den Schulen die Ferien einfach verlängert werden, statt zu sagen, wir schließen die Schulen, weil, so mein Wissensstand, wenn man sagt, wir schließen die Schulen, dann haben die Eltern, wenn sie die Betreuung nicht anders organisieren können, die Möglichkeit, Ausfallgeld zu kriegen, halt ähnlich wie eben Krankengeld oder sowas, weil ja das Kind betreut werden muss. Und wenn es aber Ferien sind, dann sind die Eltern in der Eigenverantwortung, das zu organisieren. Und dann ist das quasi ihr persönliches Luxusproblem. Was haben sie sich auch Kinder angeschafft? Was übrigens tatsächlich eine Äußerung ist, die ich in dieser Krise schon kassiert habe. Selber schuld, was hast du auch Kinder? Und ja, jetzt merkst du plötzlich, dass die Arbeit machen. Nein, ich wusste tatsächlich schon vorher, dass die Arbeit machen. Deswegen sind sie ja im Kindergarten, damit ich außer der Arbeit, die die Kinder machen und die ich sehr, sehr gerne mache und ich liebe meine Kinder, aber halt auch noch irgendwas anderes schaffe, was mir auch ein Punkt von, also ein Gefühl von Nützlichkeit und innerer Zufriedenheit verschafft. Und mal ganz abgesehen von diesem kleinen, irrelevanten Plus auf dem Konto, und da ist unsere Gesellschaft einfach ein ganzes Stückchen lebensfern. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein anderes Thema mit in den Raum schmeißen. Und das ist nämlich so eine Nebenwirkung von dem Lockdown oder auch von dieser ganzen Krise, nämlich die Vereinsamung, mit der wir ja vorher schon arge Probleme hatten, dass die Menschen immer mehr vereinzelt waren, wir immer mehr Single-Haushalte hatten, in denen die Leute vor sich hin vereinsamen, was vorher vor allem ältere Menschen betroffen hat, die verwitwet waren und dann da halt in ihrer Wohnung alleine gelebt haben und kaum noch jemanden zu Gesicht bekamen, betrifft heute ja auch immer mehr junge Menschen, Studenten und Studentinnen, die in ihren luxuriösen 15 bis 20 Quadratmeter Wohnungen oder Zimmern alleine sitzen, tagelang, wochenlang und außer halt mal beim Einkaufen die Kassiererin oder den Kassierer niemanden zu Gesicht bekommen. Und das ist halt auch einfach was, wir sind dafür überhaupt gar nicht gewappnet. Also für diese geballte Form von psychischen Problemen, die nach der Corona-Krise auf uns zukommen wird, sind wir nicht gewappnet. Denn das Gesundheitssystem ist, was die Versorgung von psychischen Erkrankungen angeht, jetzt schon so derb am Limit, dass du als Erwachsener auf einen Therapieplatz mal locker ein Jahr wartest, als Kind ein Viertel bis ein halbes Jahr. Und Kinder sind diejenigen, die wirklich nicht warten können, wenn bei ihnen festgestellt wird, dass da was im Argen liegt. Und darauf sind wir halt auch null vorbereitet. Da redet halt auch einfach keiner drüber. Ne? Wir reden halt nicht drüber. Wir sagen, das wird jetzt schwer und ihr seid alle Corona-Helden und danach wird es euch wieder gut gehen. Aber ganz vielen Leuten wird es danach erstmal eine ganze Weile nicht wieder gut gehen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, wie eure Lebenssituationen genau sind. Cedric, wenn ich mich recht erinnere, wohnst du im Studentenwohnheim. Bei Daniel weiß ich es
nicht. Nicht so, dass ich jetzt quasi ständig Kontakt zu anderen Kommilitonen habe. Also es ist es gibt ja quasi zwei Arten von Wohnheimen, wenn man es runterbricht. Eins, wo man sich begegnen muss, weil man sich Küche und ein Bad teilt, und eins, wo man das nicht tut. Und ich habe eine eigene Küche und ein eigenes Bad, deshalb begegnet man sich hier nicht zwangsläufig mit anderen Kommilitoninnen. Ich muss auch sagen, dass ich hier mich auch irgendwie sehr unwohl fühle, weil hier leider ständig Partys gefeiert werden. Wo ich mir so denke, ach, ja Leute, irgendwie, also kann natürlich sein, dass die immer nur mit den gleichen Leuten Partys machen und sonst niemanden treffen seit Monaten. Aber irgendwie grundsätzlich widerspricht mir das schon so ein bisschen. Du hast natürlich recht und die schlechte, ja, wie sagt man, psychologische Versorgung in Deutschland, die ist, glaube ich, ein Problem, das ist wieder so ein, das ist das gleiche Problem oder das ist eine ähnliche Geschichte wie mit der Digitalisierung von Schulen. Das war immer schon da und jetzt durch Corona wird es noch mal viel, viel sichtbarer, glaube ich. Und da ist auf jeden Fall eine große Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Übrigens glaube ich auch, dass wir an solchen Stellen immer auch ein bisschen gucken müssen, wie werden Leute eigentlich ausgebildet und wie hohe Hürden schmeißen wir eigentlich Leuten in den Weg, die gerne ja, Menschen als Mediziner im Bereich der Psychologie helfen würden. Es gibt da ja sehr, 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 sehr viele Stellen, an denen man ansetzen kann. Und ich glaube, dass nicht alle Stellen es erfordern, dass man da mit Bestabschlüssen und mit den klassischen Voraussetzungen, die ja mit so einem Medizinstudium einhergehen. Also ich sage jetzt nicht, dass wir, es wird oft falsch verstanden nach dem Motto, wir sollten jetzt weniger kompetente Leute auch zu Therapeuten machen. Nein, Quatsch. Aber man muss sich einfach mal überlegen, ob die aktuelle Art und Weise, wie wir solche Menschen rekrutieren, nenne ich das jetzt mal, ob das überhaupt dem Kriterium Kompetenz entspricht oder ob da nicht einfach nur Menschen entsprechend ja, rekrutiert werden, die gerade in unser Notenschema passen und die quasi einfach nur mit dem System Schule und mit dem System Universität gut klarkommen.
Genau, also das Ding ist ja, du brauchst ja als Psychotherapeut oder Therapeutin ganz, ganz andere Voraussetzungen als eine Eins in Deutsch, weil du gut erörtern konntest oder so. Oder
Ja, und übrigens
in
auch, ganz kurz, und übrigens auch ganz andere Voraussetzungen als ein Arzt, der jetzt, ich sag jetzt mal, na, wie sagt man, physisch arbeitet, ja, also der mit den technischen Dingen des Körpers arbeitet und nicht mit den psychologischen.
Genau, aber es ist zum Beispiel auch ein Radiologe, der in den seltensten Fällen die Patienten überhaupt live zu Gesicht bekommt, sondern in erster Linie die Bilder auswertet und den anderen Medizinern dann mitteilt, was sie darauf eigentlich jetzt genau sehen. Also, ne, die können das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad alle selbst beurteilen, aber das Feintuning machen dann ja meistens eben die Radiologen. Und das Ding ist halt zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der wegen seiner Abi-Note, die halt nur 2, irgendwas war, dann nach Österreich ist, zum Psychologie studieren, weil er hier in Deutschland nicht genommen wurde. Und da müssen wir auf jeden Fall drüber nachdenken. Also mag man von der Kassenärztlichen Vereinigung halten, was man möchte, aber die schlagen schon seit geraumer Zeit Alarm, dass wir definitiv mehr MedizinstudentInnen brauchen und dass man dafür halt einfach die Zahlen hochsetzen muss und das mehr ermöglichen muss und dass es dann eben nicht unbedingt das 1er Abi sein muss als Qualifikationsmerkmal, weil das leider halt wenig darüber aussagt, ob diese Menschen später fähig in ihrem Fachbereich sein werden. Und du hast es gesagt, es ist natürlich richtig, dass die Dramatik in der psychologischen Gesundheitsversorgung schon eine ganze Weile so ist, ähnlich wie bei den Schulen. Nur während man es bei den Schulen relativ schnell beheben könnte, wenn man denn wollte, also sprich, man kauft Endgeräte, installiert Software und schult die Lehrkräfte im Umgang damit, dauert natürlich so ein Psychologiestudium eine ganze Ecke länger. Also ich kann euch zum Beispiel sagen, wir haben hier im Landkreis auf 2.366 Quadratkilometern eine einzige Neurologin. Eine. So, und jetzt behandeln ja Neurologen nicht nur psychische Erkrankungen im Sinne von, dass sie halt Medikamente verordnen, also Antidepressiva oder ähnliches, sondern halt auch alle möglichen Nervenerkrankungen. Das bedeutet, man wartet auf einen Termin bei dieser Frau 1 bis 1,5 Jahre, wenn es denn nicht etwas ist, was dringend ist. Und jetzt versuche mal bei dieser Warteliste dringend zu definieren, sodass nicht alles plötzlich dringend ist. Und das ist halt auf jeden Fall ein massives Problem. Wir müssen sowieso an das Medizinstudium ran, genauso wie eigentlich ans Lehrerstudium, also ganz nebenbei, was ja auch völlig realitätsfern ist. Aber und in das man ja theoretisch in der Zukunft eben genau dieses Ganze, wie halte ich digitalen Unterricht ab, mit einbauen könnte. Also das kann man ja theoretisch, könnte man jetzt schon bei den Studenten und Studentinnen, die gerne Lehrkräfte werden möchten, im Studium schon anfangen, den Grundstein für die Digitalisierung zu legen, dass die alle aus dem Studium rauskommen und schon ganz genau wissen, was gibt es da für Systeme auf dem Markt, auf was kann ich an meiner Schule stoßen und wie funktioniert es. Aber nö, machen wir halt nicht, sondern schieben wir halt weiter irgendwie nach hinten raus, weil keiner Bock hat, ein Studium zu reformieren. Das ist halt scheiße.
Ich möchte noch anmerken, ich denke, im medizinischen Bereich ist nicht nur das Problem, dass Leute zu schlecht bezahlt werden, sondern auch, dass sie einfach hoffnungslos überlastet sind. Ich meine, es gibt ja immer mehr Leute, zumindest in Österreich, die zum Beispiel im Pflegebereich aufhören, weil sie sagen, sie halten es einfach nicht mehr aus, einen so derart straffen Zeitplan zu haben, in dem sie sich genau überlegen müssen, ob sie diese eine Minute noch hier verbringen oder schon zum nächsten Patienten wechseln, weil einfach viel zu wenig Personal verfügbar ist. Und da wundert mich das dann auch ehrlich nicht, wenn junge Leute sagen, sie wollen nicht diesen Beruf ausüben. Dieser Beruf ist viel zu wenig attraktiv. Und dann kommt natürlich noch dazu die Bezahlung. Die Bezahlung und die Arbeitslast sind, glaube ich, ein ganz großer Faktor hier. Und das ist einfach nicht tragbar für vergleichsweise reiche Länder in Mitteleuropa. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, das ist eigentlich ziemlich befremdlich, würde ich schon fast sagen. Und auch Ärzte, die werden zwar besser bezahlt, aber haben auch Arbeitszeiten, wo zum Beispiel eine Mehrheit der Ärzte deutlich über 50 Stunden in der Woche kommt, was auch nicht mehr gesund ist.
Genau, also zum Thema Arbeitsbelastung, da fiel mir jetzt direkt eine Geschichte ein, die mir, wir hatten ja dieses Jahr Ameos-Streik, eine Betriebsrätin von Ameos, nicht hier aus Haldensleben, sondern aus dem Salzlandkreis, erzählt hat. Sie arbeitet auf einer Station mit Menschen, die halt auch komplett versorgt werden müssen, also die gewaschen werden müssen, die gefüttert werden müssen und alles, und meinte, sie sind halt zu wenig Fachkräfte oder insgesamt Menschen auf dieser Station, zu wenig Hände, was bedeutet, dass sie zwei Zimmer zeitgleich füttert. Das bedeutet, sie geht in Zimmer 1 und steckt Person A den Löffel mit dem Essen in den Mund, und während Person A das irgendwie versucht runterzukauen, ohne sich dabei zu verschlucken und zu ersticken, geht sie in Zimmer B zu Person 2 und füttert schnell Person 2 mit einem Löffel, um dann wieder zurück in Zimmer 1 zu Person A zu laufen und das komplette Mittagessen lang hin und her. Problem dabei ist, wenn sie natürlich in Zimmer A ist, kriegt sie nicht mit, wenn sich Person 2 in Zimmer B verschluckt und anfängt am Essen zu ersticken. Und dann kann es halt im Zweifelsfall auch passieren, dass sie zu spät kommt. Aber sie kann es gar nicht anders gewährleisten, dass alle auf der Station etwas zu essen kriegen. So, und da muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wo das Problem schon liegt. Also das Problem ist halt nicht nur, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, die ein Beatmungsgerät bedienen können, sondern dass wir selbst zu wenig Personal haben, um Patienten zu füttern, die beim Essen Hilfe brauchen. Also vom Waschen und potenziell Windeln wechseln oder anderen, natürlich auf den ersten Blick eher unattraktiven Geschichten, reden wir da gar nicht erst. Und wenn wir hier jetzt noch den Ausbildungsberuf reformieren wollen, zum Beispiel zu einer gesamten Ausbildung für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, und die Altenpflege am bescheidensten von allen bezahlt wird, was glauben wir eigentlich, wer dann am Ende noch in der Altenpflege arbeitet, wenn er mit genau der gleichen Ausbildung auch in der Krankenpflege arbeiten kann? Also da frage ich mich halt wirklich, wer solche Regelungen einfallen lässt und ob die irgendwie einmal mit den Leuten in der Praxis geredet haben.
Also ich kann nur sagen, von den Menschen, die ich kenne, die nach ihrer Schulzeit in Richtung Pflegeausbildung gegangen sind, da sind einige noch dabei, aber es haben auch einige aufgehört, weil es einfach zu schlecht bezahlt ist, weil es zu schlechte Bedingungen sind, weil es einfach nicht wirklich tragfähig ist. Und da muss, ich glaube, da müssen wir einfach eingestehen, dass die de facto Privatisierung des Gesundheitssystems voll nach hinten losgegangen ist. Und wir so gut es geht und so schnell es geht vor allen Dingen auch da einiges rückgängig machen müssen. Und was zu der Tatsache noch dazu kommt, natürlich verändert sich auch die Gesellschaft. Wir haben immer mehr Leute, die pflegebedürftig sind. Und da würde ich einfach nur sagen, Wir sind eine solidarische Gesellschaft und wir sollten die ja, jüngere Menschen generell einfach in gewisse Pflichten nehmen. Und da finde ich ganz interessant einen Vorschlag, den ich schon ein bisschen länger gehört hatte. Ich glaube, es ist so ein Jahr, 2 Jahre her, dass ich den, dass mir der mal untergekommen ist. Seitdem viel in die Richtung mal geguckt und recherchiert und bin da inzwischen relativ von überzeugt, dass wir einfach für ja, Jugendliche in einem gewissen Alter, einer gewissen Klassenstufe, irgendwie nach Klasse 8 oder sowas, wenn man ja jungen Leuten gewisse Verantwortung schon aufdrücken kann, einfach ein verpflichtendes soziales Jahr einführen sollte. Was an der Stelle, glaube ich, viel mehr bringen würde, als das, was aktuell in den Schulen da gefahren wird. Und was letztlich ja auch eine Arbeitsentlastung bedeuten würde. Natürlich wird jetzt immer gesagt, ja, natürlich, klar, wenn ich da jetzt Leute hinschicke, die da erstmal wieder angelernt werden müssen und so. Ja, das bindet dann auch Ressourcen. Nur ich lerne ja jemanden 1, 2 Monate vielleicht an und kann dann 10 Monate davon profitieren, dass er mir bei gewissen Dingen hilft, die irgendwie ja auch nicht wirklich Rocket Science ist. Also, wie man so schön auf Englisch sagt, ne? Wo es nicht jetzt darum geht, dass jemand ein tiefes medizinisches Verständnis braucht, um einfach nur eine hilfsbedürftige Person zu pflegen.
Also sagen wir es doch mal ganz klar, die sollen ja niemanden operieren, sondern die sollen halt im Zweifelsfalle Oma Erna zum Röntgen fahren mit dem Rollstuhl. Und
Ja.
das kriegst du halt hin, nachdem dir mal 3 Minuten lang einer erklärt hat, was so die Tücken sind und wo die wichtigen Hebel am Rollstuhl sind. Und dann funktioniert das. Das haben sie ja, also das ist ja im Prinzip genau das, was früher die Zivis gemacht haben. Als die weggebrochen sind, ist ja die Lage so extrem prekär geworden. Also ich bin da völlig bei dir. Ich sehe es auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass ich da tatsächlich männliche Freunde hatte, die sich erst durch den Zivildienst überhaupt dazu entschieden haben, einen sozialen Beruf zu ergreifen, also in der Pflege oder auch als Erzieher, weil sie das ansonsten nicht gemacht hätten. Und das ist ja auch genau das, was wir immer anprangern. Wir wollen ja, dass da in diesen Berufen, die ja angeblich reine Frauenberufe sind, mehr Männer aktiv sind. Dann müssen wir aber halt auch den jungen Männern ein Stück weit die Möglichkeit geben, da reinzuschnuppern. Und es tut mir ehrlich leid, aber die wenigsten werden das halt freiwillig machen, weil viel davon ist halt uncool. Und es gibt so ein gewisses Alter, in dem kommt es noch sehr, sehr stark darauf an, was zu machen, was halt cool ist. Und deswegen war der Zivildienst halt auf jeden Fall aus meiner Warte betrachtet nicht schlecht. Okay, ich muss ja ehrlich zugeben, mich hat er ja nicht betroffen. Mein Mann ist zum Grundwehrdienst gegangen dann, hat aber vorher auch ein FSJ gemacht, also hat beides gemacht. Und deswegen finde ich solche Ideen immer ganz spannend. Ich persönlich bin dann eher für die Wiedereinführung der Wehrpflicht Schrägstrich des Zivildienstes, halt nur in veränderter, überarbeiteter Form, aber da können wir gerne an anderer Stelle nochmal drüber diskutieren. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Ich möchte nur noch einwerfen, wenn es tatsächlich dazu kommen würde, dass verstärkt Zivildiener eingesetzt werden würden, darf es aber keinesfalls dazu kommen, dass diese dann Entlohnungen bekommen, die nicht absolut nicht angemessen sind, wie es zum Beispiel in Österreich der Fall ist. Wenn man sich ehrlich ist, stellt man zum Beispiel hier fest, dass das österreichische Gesundheitssystem ohne die Zivildiener gar nicht funktionieren würde, weil die Zivildiener werden so schlecht bezahlt, das ist überhaupt nicht mit anderen Kräften in diesem Bereich vergleichbar. Und das Gesundheitssystem wird auch in großen Bereichen nur noch von den Zivildienern getragen. Das ist auch ein Grund, warum man es vielleicht in Österreich nicht so stark wie zum Beispiel in Deutschland merkt, dass es tatsächlich diesen Mangel gibt. Aber ich denke, das ist trotzdem ein großer Faktor. Und zur Pflicht muss ich tatsächlich sagen, da bin ich gewissermaßen skeptisch, wenn man es wieder nur auf Männer beziehen würde, zum Beispiel. So, wenn, dann würde ich es für beide Geschlechter in diesem Fall einführen, weil das habe ich nie verstanden, warum das nur für ein Geschlecht so besteht in dieser Form.
Also ich hätte, glaube ich,
Und
von
wenn.
beiden Geschlechtern geredet. Entschuldigung.
Und wenn, dann würde ich keinen Wehrdienst in dieser Form einführen, weil die Bundeswehr zum Beispiel sagt ja selbst, die würden nur einen sehr geringen Teil zum Beispiel überhaupt brauchen. als diese Debatte zum Beispiel kürzlich wieder hochkam. Ich würde es dann rein auf die Schiene mit den Sozialdiensten, Umweltdiensten und so weiter. Da gibt es ja viele verschiedene Formen. Es gibt ja auch Friedensdienste zum Beispiel beziehen. Also das wäre mein Zugang dazu.
Also sind wir ja natürlich jetzt ein bisschen late to the party. Gestern war ja das SPD-Debattencamp. Hat einer von euch, oder hat, na gut, formell ist natürlich Daniel nicht SPD, sondern SPÖ. Aber Katharina, hast du das verfolgt?
Nee, es tut mir leid. Es war ja am Vorabend auch schon das Ding für Frauen, wo ich leider auch keine Zeit hatte, wo ich dann nur die Ergebnisse gelesen habe und man sich zum Beispiel darüber verständigt hat, dass am Wochenende gerade für junge Mütter halt einfach beschissen ist. Und ich kann es nur bestätigen, solche Termine am Wochenende tagsüber sind halt einfach, wenn man ganz nebenbei sich auch noch erdreistet, Familie zu haben, echt nicht zu leisten, weil also kann man positiv wie halt gleichzeitig auch negativ bewerten. Die SPD lässt sich da sehr, sehr viel einfallen und man hat theoretisch die Möglichkeit, jedes Wochenende und jeden Abend an irgendwelchen Veranstaltungen ähnlicher Preisklassen teilzunehmen. Und das kann ich nicht machen, weil meine Kinder mögen mich zum Glück sehr und verbringen sehr gerne Zeit mit mir und deswegen nein. Warst du dabei?
Nein. Ich hatte ja auch, sagen wir mal, für Besseres zu tun, klingt so böse. Ich halte da leider sehr, sehr wenig von. Ich habe die letzten, bis alle 2 Jahre ist das, glaube ich, ne? Ich habe da 2018, ich war nicht da, aber ich habe sehr viel Kontakt gehabt zu Menschen, die 2018 da waren und habe das dann auch, damals gab es ja dann auch Live-Übertragungen und so weiter, und habe gemerkt, da ist viel Spirit, aber auch viel heiße Luft, die ganz schnell wieder verpufft. Insofern habe ich das jetzt gar nicht erst auf die Agenda geschrieben. Ich weiß natürlich, dass es war und ich weiß auch, dass es irgendwie stattfindet und ich will das jetzt auch nicht super schlecht reden und ich habe auch ich freue mich für jeden, der dabei war und der auch seine Punkte eingebracht hat oder ihre Punkte. Würde natürlich auch mich dem anschließen, was Katharina sagte. Mit Parteiveranstaltungen ist das so eine Sache. Also ich glaube, wir sind ja dabei und wir wollen auch irgendwo unsere Zeit und unsere Mühe und unsere was auch immer einbringen. Ich habe nur immer das Gefühl, das sind so Formate, wo halt auch nur ganz bestimmte Leute wirklich von Anfang bis Ende daran teilnehmen können. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob ich mich da angesprochen fühlen möchte und ob ich nicht viel besser fände, wenn man Lösungen finden würde, die einfach flexibler sind. Ja, man kann sich ja genauso gut auch ausdenken, dass es einfach mal irgendwie, was weiß ich, eine SPD-App gibt, in der man auch einfach längerfristiger über Themen mal reden kann und schreiben kann. Und klar kann man sich dann immer auch mal treffen und mal so große Pitches machen mit Livestreams und hast du nicht gesehen, man braucht ja auch irgendwie was Medien auch irgendwie berichten und so. Verstehe ich alles, sehe ich alles, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Debattencamp wurde eingeführt, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das ist jetzt das dritte gewesen, ne? Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ich glaube, das wurde vor 4 Jahren eingeführt und ich glaube, es wurde eingeführt als Zeichen von, wir machen jetzt alles neu, alles anders, wir reden irgendwie über unser Grundsatzprogramm vielleicht auch mal und unterhalten uns als SPD intern über neue politische Ideen. Und ganz ehrlich, irgendwie hat man sich ja jetzt nicht so wirklich dafür entschieden, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Also ich kann verstehen die Entscheidung für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Er ist derjenige, der aktuell unter der Bevölkerung am bekanntesten ist. Er ist derjenige, dem irgendwie am allermeisten noch Chancen zugerechnet werden. Kann ich alles verstehen oder aus taktischen Gründen auch, ja, dass man nicht möchte, dass sich nächstes Jahr darüber SPD-intern gestritten wird, wollte man das möglichst schnell festlegen. Nur in dem Moment, in dem man sich für einen Kandidaten festlegt, gibt man dem Inhalt des Programms auch gewisse Grenzen, weil der Kandidat, die Kandidatin muss ja letztlich auch den Inhalt glaubwürdig vertreten können. Und ich kann nicht einen Kandidat dann irgendwie nachträglich mit einem Inhalt zusammennähen, was nicht, der nicht zusammenpasst. Und auf diesen wie gesagt, auf diesen Debattencamps, das sind ja Elemente, die eigentlich aus der Erneuerungsbewegung innerhalb der SPD kommen. Und das passt dann irgendwie aber auch nicht mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zusammen. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das ist dann so, da passt Format und Person nicht zusammen und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass da was bei rauskommt, das irgendwie wirklich für mich persönlich interessant und relevant ist.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe es halt ein kleines bisschen weniger kritisch. Nicht, weil ich der Mega-Scholz-Fan bin, sondern einfach, weil ich halt durchaus auch sehe, dass er die Sachen, die er macht, sehr kompetent und sehr souverän macht. Ich fand zum
Das habe ich ja
Beispiel
gar nicht
jetzt.
bestritten. Ich
Nein,
sagte
pass auf.
nur.
Ich habe doch
Entschuldigung.
verstanden, was du sagst. Alles gut, ich will dir nur gerade versuchen, meine Sicht darzulegen, auch auf ihn als Kandidaten. Also zum Beispiel war ja letztens dieses eine Will-Format, wo, oh, wer war das? Annalena Baerbock, er und Friedrich Merz waren das, glaube ich, ne? Die da eingeladen waren. Und der nette Herr Merz hat da die ganze Zeit ja wieder einen auf Mr. Burns gemacht, dem er ja auch zum Verwechseln ähnlich sieht. Die liebe Dame von den Grünen war dementsprechend relativ angepisst und hat da regelmäßig, ist ihr dann da mal der Kragen geplatzt, was ich sehr gut nachvollziehen konnte, was halt trotzdem nur suboptimal rüberkam. Und der lachende Dritte in diesem Format war halt einfach ein Olaf Scholz, der eine Unaufgeregtheit mitbringt, der da saß und dann halt so Sätze gesagt hat, wie so, und jetzt würde ich gerne mal mit Fakten aushelfen in dieser Diskussion. Und das ist halt einfach schon massiv geil. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ich vertraue da auch unserem Parteivorstand insoweit. Wir haben da letztes Jahr ein Mega-Ding durchlaufen und haben die Partei im Vorstand neu aufgestellt. Und wenn sich Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken und Kevin Kühnert hinstellen und sagen, wir finden, Olaf Scholz ist der beste Mann für diesen Job, dann sehe ich das halt auch einfach sehr, sehr ähnlich. Zumal wir ja auch immer parallel auf Twitter die Diskussion geführt haben, wer es denn sonst machen soll. Da haben sich viele Manuela Schwesig gewünscht. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, mal abgesehen davon, dass sie halt einfach in Mecklenburg-Vorpommern ihre Sache total super macht und da auch gerade ihre Verpflichtung sieht, hat die Frau halt auch einfach gerade eine Krebserkrankung überstanden und dass sie dann nicht Bock hat, direkt da irgendwie als Kanzlerkandidatin der SPD durchzustarten, kann ich völlig verstehen und fand es auch in dem Moment ihr gegenüber nicht fair, weil man da die Partei über ihr persönliches und gesundheitliches Wohlergehen gestellt hat. Und das finde ich auch immer ein bisschen strange. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Kann gut sein. Ich wollte nur sagen, wenn man sich dann für Olaf Scholz entscheidet, da gibt es ja Gründe für, du hast sie genannt, dann ist halt das Debattencamp aber halt auch nicht mehr der Ort, wo dann noch ganz groß irgendwie aufrührerische Erneuerung gemacht wird, weil jetzt muss man sich wirklich überlegen, was geht 21, was ist die Strategie? Du hast es gerade beschrieben, wie positioniert man sich zwischen CDU und Grünen? Und ich weiß nicht, ob dann irgendwie das Debattencamp da noch die richtige Form ist. Können wir sicherlich wieder rausholen, wenn wir wieder wirklich überlegen wollen, wie es inhaltlich weitergeht. Und ich glaube, das müssen wir durchaus machen. Aber irgendwie dieses Jahr hat es mich nicht gereizt. Das wollte ich nur ausführen. Ich hoffe, man kann das verstehen und ich hoffe, es wird nicht zu viele Genossinnen geben, die mir jetzt sagen, oh, das ist aber jetzt miesepetriges, destruktives Verhalten. Ich verhalte mich ja nicht destruktiv. Ich habe nur gesagt, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin, weil ich mir das erstmal angucken möchte. Und ich bin durchaus dabei, meine Sachen einzubringen, aber schau mir das an und sehe es vielleicht ein bisschen skeptischer wie Katharina, aber mich freut, dass Katharina es positiv sieht. Dann habe ich es vielleicht ja auch irgendwie positiv zu sehen irgendwann mal. Daniel, möchtest du das Schlusswort machen? Bei Katharina wird nämlich gekocht, wie wir im Hintergrund hören, und die muss jetzt essen gleich und deswegen müssen wir Schluss machen und deswegen macht Daniel dieses Mal das Schlusswort.
Ja, richtig. Es tut mir leid,
Ja.
meine Kinder möchten gefüttert werden. Also, die essen schon selber, aber die wollen essen. Ansonsten proben die hier den Aufstand und das will keiner.
Ich sag schon mal
Ja.
Danke, kauft bei euren lokalen Leuten ein, folgt uns auf Twitter. und repeated Feedback und so weiter und so fort. Daniel hat die letzten Worte diese Woche.
Ja, jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt, weiter, aber ich möchte nur noch mal bekräftigen, ich glaube, wir würden uns ganz generell über etwas mehr Feedback freuen, vielleicht auch auf Twitter. Ich glaube, die Namen sind ja bekannt. Bisher ist da noch nicht so viel angekommen und ich freue mich über alles. Musik